Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn am Montag in den meisten Bundesländern die Schule wieder angefangen hat, dann ist nicht ganz klar, wer vor den Schülern steht. Ein Quereinsteiger? Ein Student? Irgendwer, der was mit Medien studiert hat? Oder gar keiner? Es herrscht absoluter Notstand in den Klassenzimmern. 15.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen Schätzungen zufolge in Deutschland. Und es könnte in den kommenden Jahren noch schlimmer kommen. Warum das so ist und was zu tun ist gegen Lehrermangel, wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie erleben Sie den Lehrermangel an Ihrer Schule oder der Schule Ihrer Kinder? Muss der Beruf finanziell oder auch sonst attraktiver werden? Sind Quereinsteiger oder Lehrer ohne volle Lehrbefähigung wirklich die Lösung? Wie bewähren die sich im Unterricht? Und warum bekommen es die Länder einfach nicht hin, so viele Lehrer auszubilden, wie nötig sind? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Für viele Schüler in Deutschland dürfte es auch nach den Ferien noch ein paar extra Freistunden geben, denn es grassiert Lehrermangel in Deutschland. Wie es dazu kommen konnte, was jetzt ganz akut, aber auch langfristig zu tun ist gegen den Pädagogennotstand, das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Luisa Regel. Sie ist Mitglied im Landesschülerausschuss in Berlin, wo der Lehrermangel seit Jahren besonders massiv ist. Hallo Frau Regel.
Hallo.
Sie sind im 12. Jahrgang an einer integrierten Sekundarschule. Sind bei Ihnen schon Stunden ausgefallen, weil die Lehrer fehlen in den letzten 2 Wochen?
Bei uns erstaunlicherweise nicht, nein. Aber wir sind da, glaube ich, auch dieses Jahr sehr gut aufgestellt.
Sie sind da auf der Insel der Seligen.
Glücklicherweise.
Sie vertreten im Landesschülerausschuss ja alle Schülerinnen und Schüler in Berlin. Wie lernt es sich denn momentan an den Berliner Schulen unter den Bedingungen des Lehrermangels? Wie erleben Sie das und Ihre Mitschüler?
Es gibt sowohl sehr positive Beispiele, die ich gesagt bekommen habe, wie Quereinsteiger, die gut unterrichten, die neue Ideen haben, die extrem praktisch arbeiten, die sogar Experimente von der Uni oder von zu Hause mitbringen, um sie mit den Schülern durchzugehen. Und andererseits Beispiele, ein ganz akutes in einem DS-Kurs, darstellendes Spiel, bei dem die Schüler mit einem Regisseur arbeiten mussten, der keine Kompetenz mit Schülern hatte, der die Schüler nicht zu Rate gezogen hat, der für sie mitentschieden hat, was gerade in einem Fach wie darstellendes Spiel, was kreativ sein sollte für alle, total schwierig ist.
Sie haben die Quereinsteiger genannt. 2/3 oder fast 2/3 der neu eingestellten Lehrer sind Quereinsteiger. Dann gab es diese Woche den Bildungsmonitor. Da landen die Berliner Schulen auf Platz 16 von 16. Haben Sie und Ihre Mitschüler das Gefühl, dass Sie zurzeit in der Grundschule, aber auch in der weiterführenden Schule gut vorbereitet werden aufs Abitur oder den Realschulabschluss oder was auch immer kommt?
Also ich habe mich nie wie Platz 16 auf der Liste gefühlt, muss ich dazu sagen. Ich glaube, dass es ganz unterschiedlich an allen Schulen ist. Es gibt Schulen, die hervorragend funktionieren. Es sind Gymnasien, es können ISS sein. Und es gibt Schulen, bei denen es eben gar nicht funktioniert. Und durch diesen Lehrermangel wird es nur verstärkt, dass Schüler eben nicht die gleichen Chancen bekommen. Und es gibt Schulen wie bei mir, wo es wirklich wenig Quereinsteiger gibt und andere, wo fast die Hälfte des Kollegiums aus Quereinsteigern besteht. Und das ist natürlich problematisch, weil Schüler einfach nicht die gleichen Chancen bekommen und zum Teil Wissenslücken entstehen.
Ja, bei der Hälfte, das ist ja wirklich extrem. Ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist uns Stefanie Remlinger. Sie ist Abgeordnete der in Berlin mitregierenden Grünen und stellvertretende Vorsitzende des Bildungsausschusses. Frau Remlinger, 50% Quereinsteiger an manchen Schulen, ist das zumutbar?
Erstmal schönen guten Tag. Natürlich ist diese hohe Quereinsteigendenrate nicht was, was uns glücklich macht. Ich finde aber völlig richtig, dass Berlin sich da auf den Weg gemacht hat, zu sagen, da liegen große Chancen drin, gerade dann, wenn wir uns auch auf den Weg machen, systematisch zu versuchen, den Quereinsteigenden einen Weg in das Berliner Schulsystem so zu zeigen, dass sie dann am Ende ihrer Ausbildung beziehungsweise in der Phase, wo man dann in das Lebensbegleitende weiterlernen geht, gleich gut qualifizierte Lehrkräfte sind wie die anderen auch.
Lehrermangel herrscht ja in so ziemlich allen Bundesländern, außer Bayern, da ist es nicht so dramatisch. In Berlin ist er aber besonders drastisch und das schon seit Jahren. Nur ein Drittel der Stellen konnten sie mit ausgebildeten Lehrern, die das auch studiert haben, besetzen. Ist Ihr Bundesland da besonders unattraktiv für Lehrer?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Berlin hat seine eigene Faszination. Das sehen wir auch an den Zahlen, wer nach Berlin kommt. Berlin hat aber einfach, glaube ich, Wachstumsschmerzen, die kaum ein anderes Bundesland als Ganzes auf keinen Fall hat und auch die anderen Metropolen nicht. Sie müssen sich bitte vor Augen führen, dass Berlin die letzten Jahre mit 30.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr gewachsen ist, zugezogen ist. Das heißt, ein großer Teil der Probleme, die wir haben, ob es jetzt bei den Wohnungen ist oder bei der Verkehrsinfrastruktur, bei den Schulgebäuden und eben auch bei den Fachkräften, ist, dass es eine unglaubliche Herausforderung ist, mit diesem demografischen Wandel mitzuhalten, gerade vor dem Hintergrund, dass wir aus Jahren kommen, wo Berlin noch geschrumpft war und es eine Weile gedauert hatte, bis man alle in der Politik und im Senat überzeugen konnte, dass diese Trendwende dauerhaft ist und wir ihr jetzt bitte, bitte mit aller Kraft hinterherarbeiten.
Nur keine Lehrer sind zugezogen.
Doch auch.
Aber zu wenige. Ja. Ebenfalls zugeschaltet aus Marburg in dem Fall ist uns Susanne Lynn-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes. Hallo.
Hallo.
Frau Lynn-Klitzing, wie viele Lehrer fehlen denn in diesem Jahr bundesweit?
Es gibt unterschiedliche Schätzungen und ich glaube, ganz genau kann das niemand sagen. 2017 war es so, dass die Kultusministerkonferenz in ihrer Schätzung von 2013 gegenüber der Bertelsmann Stiftung von 2017 sagte, dass wir, Moment, jetzt muss ich mal meine Brille zurechtrücken, es ist eine Differenz um über 1 Million Schüler gewesen. Und aus dieser Differenz von über 1 Million Schüler haben sich unterschiedliche Prognosen entwickelt, wie viele Lehrkräfte wir tatsächlich brauchen. Bertelsmann sagte da 48.000, der Deutsche Lehrerverband sagte 55.000 und die Kultusministerkonferenz sagt 31.900. Und je nachdem, wie viele zusätzliche Lehrkräfte man annimmt, die wir brauchen. Daraus errechnet sich eben dann auch der jährliche Fehlbedarf, den wir haben. Und der ist aber auch ganz deutlich länderverschieden, regionenverschieden, schulartverschieden und fachspezifisch.
Das heißt, das Problem fängt damit an, dass wir es nicht genau wissen.
Sagen wir wissen es nicht ganz genau. Ich glaube aber nach wie vor, das ist kein Hexenwerk, weil es ist ja durchaus möglich, regelmäßige Schülerzahlstatistiken zu erheben. Aus diesen regelmäßigen Schülerzahlstatistiken, die jährlich kontrolliert werden sollten, einen entsprechenden länder- und schulartspezifischen Lehrkräftebedarf zu berechnen, dementsprechend Studienplätze auszuweisen, Referendariatsplätze auszuweisen und anschließend einzustellen. Und wenn man dieses immer noch mit einem Faktor plus 10 versieht, kann eigentlich nie so viel schief gehen, wie es jetzt schief gegangen ist. Ich glaube, dass das Hauptmanko darin liegt, dass nicht genug Studienplätze, nicht genug Referendarsplätze ausgeschrieben wurden und nicht genug Einstellungen vorgenommen wurden.
Da wollen wir später nochmal drauf kommen, aber wer ist schuld an dieser Misere aus Ihrer Sicht?
Also, die Schuldfrage ist ja eine beliebte Frage, zumal wenn sie sich nicht auf einen selber richtet. Ich würde hier schon sagen, dass im Wesentlichen die Kultus- und Finanzminister schuld sind. Und zwar nicht nur der eine allein, sondern auch der oder die andere dazu und natürlich das jeweilige Land. Weil auf der Basis der Schülerzahlstatistiken und der ausgeworfenen Studienplätze und Referendarsplätze müssten entsprechende Einstellungen erfolgen. Und dazu muss der jeweilige Finanzminister oder die Finanzministerin das Plazit geben. Und wenn das nicht erfolgt, könnte die Planung super gut gewesen sein, aber es wird trotzdem nicht adäquat eingestellt. Hier liegt also aus meiner Sicht der wesentliche Teil der Schuld, Kultus- und Finanzminister, in den Ländern, die es maßgeblich betrifft.
Wir haben natürlich auch Sandra Scheres, die Bildungssenatorin in Berlin, angefragt. Die hat es uns leider abgesagt, ebenso wie der Chef der Kultusministerkonferenz, an den wir die Schuldfrage auch gerne weitergegeben hätten. Ich möchte noch einen weiteren Gesprächspartner mit in unsere Runde holen, und zwar Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung. Sie wurden ja auch schon angesprochen. Sie forschen zum Thema Lehrermangel, Lehrerbedarf und Quereinsteiger. Herr Zorn, ist es wirklich unmöglich, Schülerzahlen so zu prognostizieren, dass ausreichend Studienplätze dafür bereitgestellt werden?
Ich glaube, dass man selbst bei den besten Planungen und auch bei jährlich aktualisierten Vorausschätzungen der realen Entwicklung immer hinterherhinken wird. Also stellen Sie sich die einfache Tatsache vor Augen, ein Lehramtsstudium dauert 7 Jahre. Kinder gehen aber in der Regel 6 Jahre nach ihrer Geburt schon in die erste Klasse. Also schon da habe ich sozusagen, hinke ich 1 Jahr hinterher. Nun kann ich aber nicht, wenn ich in 2012 feststelle, mehr Geburten erfolgen in Deutschland, sofort auf den Knopf drücken und es entstehen mehr Studienplätze, weil ich weiß gar nicht als Bildungsplaner, ist das jetzt ein einmaliger Ausreißer oder ist das wirklich ein Trend zu mehr Geburten? Da muss ich ein paar Jahre abwarten, dann müssen die Daten erstmal bereitgestellt und aktualisiert werden, was die Bevölkerungsentwicklung angeht. Dann müssen sich Kultus- und Wissenschaftsressort überhaupt darüber verständigen, ob man mehr Studienplätze braucht. Dann müssen sie dann erst mit dem Finanzminister reden, dann mit den Universitäten. Da gehen also mehrere Jahre ins Land und dann erst können zusätzliche Abiturienten ihr Studium aufnehmen. Da sind also schnell mal 10, 11 Jahre vergangen, bis zusätzliche Lehrkräfte auf den Arbeitsmarkt kommen. Ich habe aber schon nach 6 Jahren mehr Schüler in der Schule. Das heißt, bessere Planung, da bin ich ganz bei Frau Lind-Klitzing, die ist dringend erforderlich. Wir brauchen die jährlich aktualisierten Prognosen, die müssen auch schneller erstellt werden, also dann auch wirklich näher an der realen Entwicklung dran sein. Es nützt mir nichts, die Prognosen jährlich zu aktualisieren, wenn sie auf den Realdaten von vor 3 Jahren beruhen. Aber auch bei der besten Planung, das ist mein Punkt, brauchen wir zusätzlich flexible Wege ins Lehramt. Die jetzige Situation zeigt, wir kommen ohne Quer- und Seiteneinsteiger schlicht nicht aus.
Auf die wollen wir gleich auch nochmal konkreter kommen, aber Sie sagen, das haben Sie mir im Vorgespräch auch nochmal gesagt, wir haben den Höhepunkt noch nicht mal erreicht, was den Lehrermangel angeht. Warum wird es nicht besser, sondern immer noch schlimmer?
Wir haben seit 2012 eine Zunahme der Geburten in Deutschland, bewegen sich jetzt in den letzten Jahren bei ca. 800.000 Geburten pro Jahr. Die wirklich geburtenstarken Jahrgänge, die werden erst noch in die Grundschulen kommen in den nächsten Jahren. Gegenüber heute dürfte die Zahl der Grundschüler bis 2025 nochmal um etwa 11% wachsen. Das fällt regional unterschiedlich aus. Berlin spürt das heute schon stärker als etwa Hessen. Aber den Höhepunkt erreichen wir erst gegen Mitte des nächsten Jahrzehnts. Und insofern ist das, was wir in Berlin heute schon beobachten, ein Vorbote für das, was sich auch demnächst in anderen Bundesländern verschärft zeigen dürfte.
Besonders massiv ist der Mangel in den Grundschulen. Da prognostizieren Sie bis 2025 einen Mangel von 35.000 Lehrern. Ist das Grundschullehramt besonders unattraktiv?
Diese Einschätzung kann ich nicht teilen. Das wird gerne kolportiert und dann auch verknüpft mit der Forderung nach einer besseren Bezahlung. Eine Forderung, die ich nachvollziehen kann und aus pädagogischen Gründen, aus Gründen der Fairness auch durchaus für gerechtfertigt halte. Ein Blick in die Zulassungsbeschränkungen an praktisch allen lehrerbildenden Hochschulen in Deutschland zeigt, dass es praktisch überall ein Numerus Clausus, also eine Zulassungsbeschränkung gibt für das Lehramt an Grundschulen. Insofern liegt es eher an der Knappheit der Studienplätze, nicht an einem Mangel an Interessenten. Es gibt genug Menschen, die sich dieses Studium vorstellen können, auch eine Laufbahn als Grundschullehrkraft. Das ist großartig. Ein Aspekt, der oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass wir dann zu viele dieser Menschen verlieren. Wenn von 100, die ihr Studium etwa in Mecklenburg-Vorpommern aufnehmen, werden tatsächlich am Ende nur 50 ihr Studium auch abschließen. Die anderen verlieren wir, weil teilweise Prüfungsanforderungen zu hoch sind, wenn Grundschullehrkräfte, also Angehende mit Mathematikern etwa zusammen eine Vorlesung besuchen. Da kann man noch viele Dinge verbessern, um denjenigen, die eigentlich sich entschieden haben für diesen Weg, auch genug Unterstützung angedeihen zu lassen, dass sie dann auch wirklich erfolgreich das Studium abschließen.
Jetzt sollen es aber erstmal die Quer- und Seiteneinsteiger richten an vielen Schulen in Deutschland. Eine Quereinsteigerin haben wir bei uns in der Sendung. Johanna Huber sitzt auch in Berlin. Hallo.
Hallo, ich begrüße Sie.
Frau Huber, Sie haben Ernährungsökonomie studiert, im Bereich Marketing und Business Development gearbeitet in New York und den Niederlanden. sich dann aber für den Quereinstieg in den Lehrerberuf in Berlin entschieden. Warum?
Ganz genau sieht es aus. Ein wesentlicher Teil meiner beruflichen Tätigkeit war auch die Fortbildung. Fortbildung sowohl firmenintern als auch eben unserer Kunden. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass das genau das ist, was mir Spaß macht, wofür ich morgens gerne aufstehe. Und eigentlich der Bereich ist in meinem Job, der mir wirklich Freude bereitet und aber gleichzeitig nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen ausmacht. Und so ist der Gedanke immer größer geworden. Dann hat man in den Medien gehört, Quereinsteiger, es gibt da Programme. Und ja, dann ist der Gedanke in mir gereift und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mich erkundigt, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt Möglichkeiten und welche Optionen gibt es. Und zum Glück hat es funktioniert und nun mache ich mein Referendariat.
Sind Sie glücklich?
Absolut. Ich bin morgens noch nie so gerne aufgestanden. Gleichzeitig sind es jeden Tag Herausforderungen, die auch noch nie so groß waren. Aber das ist für mich die perfekte Mischung und ja, ich bin absolut glücklich.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie Englisch und Mathe unterrichten an einer integrierten Sekundarschule, obwohl Sie das nie studiert haben. Fühlen Sie sich da fit?
Nein, Mathe unterrichte ich nicht.
Ach so.
Nein, das möchte ich auch niemandem zumuten. Ich habe eine Zeit lang fachfremd Englisch unterrichtet, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in New York gelebt habe und entsprechend ganz gut Englisch spreche. Und genau deswegen habe ich Englisch fachfremd unterrichtet, da wir nicht ausreichend Lehrkräfte hatten an der Schule.
Nun sollen ja Quereinsteiger, Sie haben ja, bevor Sie mit dem Referendariat begonnen haben, auch schon unterrichtet, wenn ich da richtig verstanden habe, wenn möglich einen erfahrenen Lehrern Mentor an die Seite bekommen, der hilft und einem Tipps gibt. Hatten Sie auch eine solche Unterstützung?
Nein, ich habe Unterstützungen jetzt in den einzelnen Unterrichtsfächern, aber keinen übergeordneten Mentor, an den ich mich immer wenden kann, sondern es ist dann wirklich fachspezifisch und auch jahrgangsspezifisch. In diesem Jahr habe ich neue Klassen bekommen, entsprechend auch neue Mentoren. Die haben sich also verändert, die sind gewechselt. Es gibt aber keinen Mentor, der jetzt übergeordnet mein Ansprechpartner ist. Aber ich denke, dafür sind wir auch alles kommunikative Menschen. Wir sind Lehrer, angehende Lehrer, wir möchten Lehrkräfte werden. Da ist es aber auch selbstverständlich, sich an erfahrene Kollegen zu wenden. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, dass ich da die besten Erfahrungen gemacht habe und da von allen Seiten auch eine Unterstützung von erfahrenen Lehrkräften vorhanden ist.
Jetzt unterrichten Sie an zwei verschiedenen Schulen. Zum Teil haben Sie fachfremd unterrichtet. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Gerade in Berlin sind die Wege sehr weit, was die Sache noch zu einer Herausforderung macht, allein was das Zeitliche angeht, da beide Schulen auch relativ weit entfernt voneinander sind. Aber das war jetzt für mich die einzige Möglichkeit, das Referendariat zu machen, den Quereinstieg wirklich zu realisieren, noch an eine zweite Schule zu gehen. Insofern nehme ich das gerne in Kauf.
Aber warum ist das überhaupt so? Also das ist ja jetzt für den Außenstehenden, man ist Referendar, überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass Sie an zwei Schulen unterrichten. Sie werden gerade eigentlich ausgebildet, das ist ohnehin stressig und dann müssen Sie noch quer durch die Stadt fahren. Warum ist das so?
Genau, das ist einfach eine organisatorische Angelegenheit. Sie haben schon eingangs erwähnt, ich habe Ernährungsökonomie studiert und entsprechend dieses Studiums wurde ich Fächern zugeordnet. Seitens der Senatsverwaltung hier in Berlin ist es die Senatsverwaltung, die diese Einordnung zunimmt. Und aufgrund meiner Fächer wurde ich dem beruflichen Lehramt zugeordnet, das heißt das Lehramt für berufliche Schulen. Eingestellt hat mich aber eine ISS, eine integrierte Sekundarschule. Und ich muss aber meinen Ausbildungsunterricht im Referendariat an der Berufsschule absolvieren, weil ich ja das berufliche Lehramt mache. Entsprechend bin ich so, das nennt sich abgeordnet, an eine Berufsschule, um dort eben meinen Ausbildungsunterricht zu machen. Und die verbleibenden Stunden, die wir Quereinsteiger ja unterrichten, wir machen das Referendariat ja berufsbegleitend. Wir unterrichten also noch darüber hinaus. Die absolviere ich dann an der ISS.
Frau Remlinger, warum mutet man den Berliner Quereinsteigern das alles zu? Warum mutet man denen mehr zu als den normalen Referendaren, die das ja auch alle studiert haben?
Ja, zum einen das, was jetzt zuletzt geschildert wurde mit dem Ort, das ist ein grundsätzliches Thema, das auch die Referendare haben, die nicht Quereinsteigende sind, wo zum Teil, sage ich mal, vielleicht auch das Problem im Moment ist, wir haben diskutiert, ob man so ein System macht wie Nordrhein-Westfalen, dass man sagt, wir haben einen Tag, wo man eben die Fachseminare an einem Ort machen könnte. Dann haben wir mit Schulleitungen gesprochen, die gesagt haben, ja, aber leider im Moment ist ja so, dass doch relativ viel Unterricht von Referendarinnen, ob jetzt Lehramtslaufbahn, normale, reguläre Lehramtslaufbahn oder Quereinsteigenden abgedeckt wird, sodass sie sagt, ich kann auch nicht den ganzen Tag gar keinen anwesend haben. Also es ist eine schwierige Frage, mit dem durch die Stadt fahren, das kann kompliziert sein. Aber die Was Sie fragten, die Quereinsteigenden, eine grundsätzliche, und es ist sehr, sehr klar, auch mir persönlich, dass die Belastung extrem hoch ist. Ich habe vor 5 Jahren zum ersten Mal einen Antrag eingebracht, dass wir die Belastung senken müssen. Das ist ziemlich genau das Stand in dem Antrag, was das System jetzt ist. Wir gucken, ob wir weiter runterkommen können. Aber es beißt sich einfach irgendwo da in den Schwanz, wo wir, wenn wir die Unterrichtsstunden der Quereinsteigenden noch weiter absenken, bräuchten wir wieder mehr Lehrkräfte, die diese Stunden dann machen. Und man muss natürlich sagen, dass die Quereinsteigenden anders bezahlt werden als die Referendare aus dem Lehramt. Und diese Mehrbezahlung ist jedenfalls das, was dann auch die Senatsverwaltung für Finanzen sagt. Da müssen dann auch ein paar Stunden mehr unterrichtet werden.
Herr Zorn, ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvolles System, dass die Quereinsteiger mehr unterrichten als die Referendare?
Es ist nachvollziehbar, was Frau Remlinger sagt. Jede Stunde, die abgesenkt wird im Unterrichtsdeputat von Quereinsteigern, führt zu mehr Bedarf an zusätzlichen Quereinsteigern. Das ist eine Paradoxie oder ein Zielkonflikt, der kaum aufzulösen ist. Ich finde, es ist wichtig zu betonen, dass Berlin hier einen Weg gegangen ist, die Belastung von 19 auf aktuell 17 Stunden bei einer Vollzeitkraft zu senken. Das liegt deutlich unter dem, was andere Bundesländer wie etwa Nordrhein-Westfalen ihren Quer- und Seiteneinsteigern zumuten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal. Dahinter liegt trotzdem die grundsätzliche Frage, wieso man bei allen Unterschieden in der Bezahlung diejenigen, die grundständig studiert haben, mit maximal 10 Stunden in der Regel eigenverantwortlichem Unterricht belastet und Quereinsteigende mit 17. Das ist eine Frage, die man politisch diskutieren muss. Wichtig ist aus meiner Sicht vor allem die Qualitätssicherung in der weiteren Qualifizierung von Quereinsteigenden. Das Beispiel von Frau Huber zeigt ja eigentlich eine Einstufung für ein berufliches Lehramt, dann doch der Unterricht an einer integrierten Sekundarschule, ein Studium von Fächern, die gar nicht exakt wirklich Unterrichtsfächern entsprechen. Hier braucht es eigentlich für jede Bewerberin, für jeden Bewerber für einen Quereinstieg maßgeschneiderte Qualifizierungsangebote, die auch evaluiert werden müssen in ihrer Wirksamkeit. Und da haben die Bundesländer auch in der bundesländerübergreifenden Kooperation in solchen Fragen noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Wir sprechen ja immer von Querseiteneinsteigern. Dann gibt es in Berlin noch dieses Spezifikum Lehrer ohne volle Lehrbefähigung. Worin unterscheiden die sich denn, Herr Zorn?
Ja, also was das Beispiel Lehrer ohne volle Lehrbefähigung oder Lowels, wie wir hier in Berlin sagen, zeigt, ist, dass es eigentlich eine jahrzehntelange Tradition gibt von Seiteneinsteigern im Schulsystem. Es gibt unterschiedliche wenige Studien, die zeigen, dass eigentlich im Schnitt 10% aller Lehrkräfte über alle Schularten irgendwie auf irregulären Wegen schon immer ins Lehramt gekommen sind. Das heißt, das ist eigentlich ein normaler Umstand. Das ist historisch mal mehr ausgeprägt, mal weniger. Im berufsbildenden Lehramt zum Beispiel gehört das, ist das zur Regel, weil es für viele Fächer, die dort unterrichtet werden, überhaupt kein Lehramt gibt, das man studieren kann. Das heißt, die Länder verfügen durchaus über lange Traditionen in der Qualifizierung von solchen Personen, die eben benötigt werden für bestimmte Mangelfächer an verschiedenen Schulen. Und das sind eigentlich Erfahrungsschätze, die man heben kann. Zu Ihrer eigentlichen Frage, die reine Lehre würde sagen, ein Quereinsteiger ist jemand, der Unterrichtsfächer studiert hat, entweder eins oder im Idealfall schon alle beide und dann in einen Vorbereitungsdienst, also in ein Referendariat wechselt, während ein Seiteneinsteiger ein Fach studiert hat, das dem Unterrichtsfach nahe kommt. Klassisches Beispiel, der Archäologe, der dann Geschichte unterrichtet. Die Seiteneinsteiger durchlaufen in der Regel keinen Vorbereitungsdienst, sondern fangen direkt an zu unterrichten. Hier stellt sich oft die Frage nach der dauerhaften Perspektive. Das hat sich Berlin gerade auch vorgenommen. Bislang sind das oft befristete Verträge und den Seiteneinsteigern ist der Weg in eine reguläre Ausübung der Tätigkeit als Lehrkraft oft verwehrt. Das ist aber nach meiner Einschätzung politisch schon erkannt, dass sich hier auch was ändern muss.
Frau Riegel, Sie haben ja gerade schon dieses Beispiel dieses Regisseurs gebracht, der den Schülern nicht so besonders gut das Tanzen beibringt. Welche Erfahrungen machen Sie sonst und Ihre Mitschüler mit den Lowels und den Seiteneinsteigern? Ist das noch besonders problematisch?
Also an einigen Schulen auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, gerade in naturwissenschaftlichen Fächern gibt es starke Erfahrungen, seien es Probleme oder unglaublich gute neue, ich sag mal, Lehrer, die man da bekommt. Zum Teil ist es so, dass die, was mir öfter mitgeteilt wurde, dass die Lehrer keine Kompetenz besitzen. Sie können nicht unterrichten. Sie wissen zum Teil nicht, was im Lehrplan steht und müssen sich von den Schülern erklären lassen, was sie dieses Jahr durchnehmen. Was Schüler gerade in der 9., 10. Klasse natürlich selber nicht wissen. Ich meine, welcher Schüler beschäftigt sich bewusst mit einem Lehrplan? Und es gibt Lehrer, die wissen nicht, wie man ein Klassenbuch führt. Es gibt Lehrer, die wissen nicht, dass es Handyverbot an Schulen gibt. Denn ist dann auch egal, dass die Schüler sich nicht konzentrieren und im Handy im Unterricht sitzen. Sie besprechen keine klausurrelevanten Themen und können einfach nicht erklären. Das heißt, zum Teil müssen sich die Schüler große Teile ihrer eigenen Arbeit selber beibringen. Durchs Internet, durch Lehrbücher. Und das sollte eigentlich nicht der Sinn sein.
Frau Remlinger, das sind ja ganz klare Probleme, Versäumnisse. Was sagen Sie dazu? Das kann ja eigentlich nicht sein, also dass die Seiteneinsteiger, die Lowels, die grundlegenden Sachen nicht wissen, nicht kennen.
Nein, ich glaube, ich habe ja gesagt, wir müssen das eng begleiten. Das ist auch ein Punkt, wo die Fachseminarleitungen eng drauf gucken. Das wird mir auch so geschildert, dass die durchaus auch vielen oder einigen, wo sie glauben, dass sie nicht geeignet sind, dass sie das ist möglichst frühzeitig auch nahelegen, das vielleicht nicht weiter zu verfolgen. Aber ich sage mal, bestimmte Dinge wollen wir ein bisschen realistisch sehen. Es gibt auch bei solche
Geschichten. Erfahrungsberichte
solche
von Schülern.
Ja, aber solche Geschichten kriegt man doch auch, wenn man sonst über Lehrkräfte reden hat, wenn man die Schülerinnen fragt, wie ihre regulär Ausgebildeten sind, dann kriegt man auch sehr unterschiedliche Geschichten, dass Schüler nicht zu Rate gezogen werden bei Entscheidungen. Das passiert auch im regulären Lehramt. Ich will das Problem überhaupt nicht kleinreden, aber ich glaube, was richtig ist, was Herr Zorn gesagt hat, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir verschiedene Biografien haben und möglichst flexibel schauen, wie man die Systeme so bauen können, dass wir die Leute mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen ausreichend qualifizieren, um dann eine Bereicherung für das Berliner Schulsystem sein zu können.
Frau Lenk-Klitzing, also alles nicht so schlimm?
Indiskutabel. Wirklich indiskutabel. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Grundsätzlich glaube ich, dass in keinem Bundesland die Situation so sein muss, wie sie zurzeit ist, wenn man daran denken würde, dass man in jedem Jahrgang, also in jedem Studienjahrgang, beziehungsweise dann von allen Referendaren, die jeweils Besten einstellen würde, egal ob man sie zurzeit braucht oder nicht, weil man damit eine Reserve hätte, die jeden Schweinezyklus, den wir Jahrzehnt für Jahrzehnt neu durchmachen, vermeiden würde. Zweiter prinzipieller Veränderungspunkt, wenn Länder davon ausgehen, dass eine Unterrichtsversorgung mit plus minus 100% gewährleistet ist und dementsprechend im besten Falle einstellen, ist auch das eine Illusion. Wir brauchen prinzipiell eine Unterrichtsversorgung von mindestens 130%. Warum? Weil bei jeder Klassenfahrt jemand ausfällt, bei jedem Projekttag eine Lehrkraft ausfällt, immer eine glücklicherweise mehr schwanger ist als gedacht, üblerweise jemand mehr krank ist als gedacht. Wir brauchen prinzipiell eine viel höhere Unterrichtsversorgung grundsätzlich. Und wenn die gewährleistet ist, dann kann man auch bestimmte Mängelsituationen besser abfangen. Das ist so die prinzipielle Einschätzung. Das Zweite, weshalb ich also indiskutabel gesagt habe, es gibt schon auch spezielle Berliner Probleme. Also wir haben es gerade von unserer Quereinsteigerin gehört. Der Senat stellt sie ein, aber die ISS sozusagen wählt sie aus. Berlin macht ein sogenanntes Schulcasting. Ich vergleiche das mal mit anderen Bundesländern. Da wird relativ zentral zugewiesen. Das heißt, derjenige, der einstellt in dem Fall, hat den Überblick, wo werden Lehrkräfte gebraucht. Und dementsprechend werden sie auch dort eingestellt. Hier gibt es ja die Diskrepanz zwischen demjenigen, der einstellt, und demjenigen, derjenigen, der auswählt, also die Schule vor Ort. Hier bin ich dringend dafür, mindestens auf regionaler oder Bezirksebene das zu klären, weil auf dieser Ebene tatsächlich auch ein Überblick möglich wäre, wo ist was nötig, und eine solche Diskrepanz, wie wir sie jetzt eben gehört haben, dann gar nicht auftreten würde. Dritter Punkt, also klar ist, das Ziel muss sein, möglichst viel qualitätsvollen guten Unterricht, Erziehung und Bildung für Kinder und Eltern zu sichern. Klar muss aber genauso sein, ein möglichst sorgsamer Umgang mit allen Betroffenen, also mit den Quereinsteigern, mit den Seiteneinsteigern, mit den Lowells, aber auch mit den normalen Kolleginnen und Schulleitungen. Die dürfen, wenn sie den Mangel ausfüllen, sozusagen eigentlich keinen dauerhaften Schaden erleiden. Und was man weiß, ist, dass die ersten drei Berufsjahre besonders prägend sind. Das heißt, das, was ich da gelernt habe, das praktiziere ich aller Wahrscheinlichkeit nach meinem Leben lang. Exakt. Und da müssten wir doch Sorge dafür tragen, dass das im Interesse aller Beteiligten nicht gerade befördert wird. Statistisch kann man einfach sagen, Koaktiv oder TEZ-M sind solche Studien, eine möglichst hohe Qualität und Quantität von Fachwissen und Fachdidaktik sichern eben über längere Zeit eine bessere Unterrichtsqualität als eben ein geringerer Anteil. Und hier muss man sagen, es gibt Bundesländer, die machen das besser. Sachsen ist fast ähnlich betroffen, hat auch riesige Probleme, deren Nachqualifikation ist aus meiner Sicht aber deutlich besser. Keiner kommt rein ohne einen dreimonatigen Vorbereitungskurs. Dann wird jede bzw. jeder wird ein Angebot gemacht, ihn zunächst akademisch nachzuqualifizieren, also an der Universität das nachzuholen, was möglicherweise in einem zweiten Fach oder gar nicht erworben wurde. Und erst danach wird mit anderen Bewerbern zugleich wird das Referendariat begonnen. Also das heißt, hier wird dafür Sorge getragen, dass eine möglichst gleiche Befähigung anschließend für alle besteht, weil es kann ja auch auf Dauer nicht sein, dass es sowohl praktische als auch theoretische Lücken, also Unterschiede gibt in den Lehrpersonen, die unterrichten, weil in einigen Jahren sind ja sozusagen die ehemaligen Quer- und Seiteneinsteiger ganz normale Lehrer. Also muss man von Anfang an vorsehen, dass man sie entsprechend gut nachqualifiziert. Und das kriegt aus meiner Perspektive Sachsen besser hin. Die stecken da mehr Geld rein, auch wenn sie ähnliche Probleme haben.
Wer jetzt von Sachsen lernen sollte oder kann, möchte ich gleich besprechen. Aber es wartet schon eine erste Hörerin bei uns in der Leitung, Frau Horn aus Berlin. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Welche Erfahrung haben Sie mit dem Lehrermangel in Berlin, vielleicht auch mit den Quereinsteigern, gesammelt?
Zu Berlin kann ich relativ wenig sagen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen und war in einem neu gegründeten Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe einen Großteil meines Schullebens mit Quereinsteigern oder Seiteneinsteigern, also diese ganzen Begrifflichkeiten, die sie jetzt hatten, verbracht und habe ganz positive Erfahrungen gemacht. Die waren häufig besser ohne Pädagogik, muss ich jetzt sagen, als Lehrer, die ein ganz normales Referendariat geleistet hatten. Und ich erinnere mich noch gerne zurück an die Schulzeit mit diesen Quereinsteigern oder Seiteneinsteigern, ob es in Biologie, Physik, Deutsch, Kunst oder Englisch war. Es hat mir mehr Spaß gemacht, weil die uns nochmal andere Perspektiven eröffnet haben. Also ob es nun in Naturwissenschaften war oder in Deutsch.
Also Sie hatten nicht das Gefühl, dass Ihnen da irgendwas verloren geht oder dass Sie da was verpassen und jemand da pädagogisch nicht auf der Höhe ist?
Nee, das hatte ich nicht. Also der Unterricht war manchmal anders als bei einem Lehrer, der ein Referendariat durchlaufen hatte. Aber die Begeisterung, die fürs Fach und eben auch das Eingehen auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler oder die Begeisterungsfähigkeit der Schüler, habe ich damals als positiv erlebt. Und wir waren zwar nicht immer nur Frontalunterricht, sondern ich komme ja aus einer Zeit, wo man mit Gruppenunterricht und anderen Sitzordnungen angefangen hat. Und das haben die jedenfalls in meinem Umfeld an der Schule alle sehr gut geschafft. So.
Vielen Dank für diesen Einblick. Frau Huber, das freut Sie sicherlich auch zu hören.
Natürlich freut mich das auch zu hören. Ich glaube, Frau Horn hat auch was ganz Wichtiges angesprochen. Meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass wir da eine gute Balance und auch Durchmischung durch alle Fächer hinweg haben. Momentan scheint mir das Ganze auch sehr einseitig zu sein. Es wurde schon angesprochen, der Unterschied zwischen Quer- und Seiteneinsteigern. Denn längst nicht allen Menschen, die gern an Berliner oder an deutschen Schulen unterrichten möchten, ohne dass sie Lehramt studiert haben, wird dieses Referendariat überhaupt ermöglicht. Momentan ist das nur in sogenannten Mangelfächern der Fall. Ist es überhaupt möglich? Jemand, der mit Deutsch und Geschichte kommt beispielsweise, hat da keine Chance, das Referendariat zu beginnen. Und das ist eben auch ein ganz wesentlicher Punkt. Qualitätssicherung wurde angesprochen. Es ist unerlässlich, wenn wir das möchten, eben auch den Weg zu öffnen für all diejenigen, die mit Begeisterung dabei sind. Ich denke, wir sollten uns als Gesellschaft fragen, von wem möchten wir unsere Kinder ausgebildet wissen? Meines Erachtens sollten es diejenigen sein, die da mit sehr großer Fachexpertise, aber Begeisterung und Leidenschaft herangehen und die dafür leben und jeden Tag brennen, junge Menschen auszubilden, zu fördern, weiterzubringen und sie bestmöglich auf ihr Leben vorzubereiten, unabhängig davon, welches Fach es betrifft. Und es kann gut sein, so wie in meinem Fall, dass jemand zu Beginn seines Studiums für sich den Weg des Lehramts noch gar nicht so ins Auge gefasst hat, dann aber im späteren Verlauf feststellt, Mensch, das ist genau das, was ich machen möchte und wo ich meine Berufung sehe. Und es ist schade, dass da eben vielen Menschen momentan der Weg verbaut oder verwehrt ist, weil sie dummerweise das falsche Fach damals studiert haben oder ja, in der falschen Fachrichtung derzeit unterwegs sind. Und so ergibt sich eben auch für viele Seiteneinsteiger kaum eine Perspektive. Die hangeln sich derzeit von befristeter Vertretungsstelle zu befristeter Vertretungsstelle und müssen von Schule zu Schule wandern. Und wir hatten es gerade gehört, dann erfahren Schüler, dass Lehrer nicht, Seiteneinsteiger nicht in der Lage sind, ein Klassenbuch zu führen, was schlicht und ergreifend auch einfach darauf zurückzuführen ist, dass es ihnen niemand gesagt hat und dass es an jeder Schule es noch ein anderes System gibt. Und da bin ich eben ganz klar dafür, dass dieser Weg des Quereinstiegs des Referendariats eben fächerübergreifend eher an der Qualifikation der einzelnen Person festgemacht werden sollte und nicht an Fächern.
Frau Remlinger, also wenn man das hört, muss man sich ja eigentlich nicht wundern, dass Sie nicht genügend Lehrer finden.
Warum?
Naja, wenn Sie noch nicht mal die Willigen ausbilden wollen im Rahmen eines Referendariats.
Nein, das ist das, was ich vorhin gesagt habe und was auch Herr Zorn gesagt hat, dass wir bis jetzt eben ein System hatten, das auf klassisches Lehramt, auf klassische Lehramtsausbildung ausgerichtet war, auf auch nur Zweifachlehrer, ne, andere Länder kennen auch Einfachlehrer, wie auch immer, dass bei allem, wir können gern drüber reden, dass wir zu spät dran sind, aber umgekehrt kann man auch drüber reden, wie lange es dauert, um solche Nachstudiermöglichkeiten aufzusetzen. Wir haben das Steps aufgesetzt, also ein Institut, wo Kurse angeboten werden können, wo man Brücken baut, das wir gerade auch für Seiteneinsteiger aufgebaut haben. Das ist einfach ein Stück für Stück Arbeit und an der Stelle muss ich vielleicht Frau Lynn-Klitzing doch auch widersprechen. Das Beispiel Deutschgeschichte ist eben eins, wo man sagt, das kriege ich nun keinem Finanzsenator erklärt, dass ich sage, ich stelle 30% mehr Deutsch- und Geschichtelehrer ein, als ich brauche. Also es ist halt ein schwieriges Geschäft.
Herr Zorn, ich möchte noch mal kurz auf diese Qualitätssicherung in der Nachqualifizierung zu sprechen kommen. Müsste man da nicht bundeseinheitliche Standards haben, wie man das macht, oder Best-Practice-Beispiele, dass man dann zum Beispiel in Berlin oder anderen Bundesländern von Sachsen lernt, wie Frau Lynn-Klitzing vorgeschlagen hat?
Ob es jetzt Standards sein müssen und ein einheitliches Vorgehen, sei mal dahingestellt. Aber ich wäre ganz bei Frau Lynn-Klitzing. Man kann von den Erfahrungen anderer Bundesländer eine Menge lernen. Und auch ich teile Ihre Einschätzung, dass Sachsen hier vieles auf ganz hervorragende Weise löst, vor allem auch durch die intensive Kooperation aller an der Lehrerbildung Beteiligten. Man merkt das, wenn man mit Verantwortlichen im Land spricht, wie eng dort die Abstimmung zwischen Kultuswissenschaftsministerium, den Hochschulen und auch dem Landesinstitut ist dort. Es gibt sehr klare Strukturen, die eigentlich passgenau, wie ich es eben sagte, für jede Art von Fächerkombination und Voraussetzungen, die ein Bewerber oder eine Bewerberin mitbringt, ein maßgeschneidertes weiteres Qualifizierungsangebot vorsieht. Und das alles mit relativ üppiger Ausstattung, also die angesprochene Vorqualifizierung von 3 Monaten, bevor jemand überhaupt das erste Mal alleine vor der Klasse steht und viele andere Dinge mehr. Hier gäbe es sehr, sehr viel zu profitieren für andere Bundesländer, bei denen solche Maßnahmen ja teilweise jetzt erst aufgelegt werden müssen. Also Hessen hat dieses Jahr, begann der Unterricht am Montag, gemeldet, dass alle offenen Stellen besetzt werden konnten. Da ist wirklich noch nicht von einer Krise zu reden, aber auch Hessen wird 16-17% mehr Erstklässler haben heute in 6 Jahren. Also die müssen jetzt eigentlich sich auch überlegen, wie sie den Fehlbedarf decken in den nächsten Jahren. Da wird kein Weg daran vorbeiführen, Leute, die kein Lehramt für die Grundschule haben, nachzuqualifizieren. Und hier würde ich mir wünschen, dass die Länder und vielleicht auch die Kultusministerkonferenz ihrer Rolle intensiver nachkommen, hier intensiv in den Erfahrungsaustausch zu treten. Und die Programme, die es gibt, im Übrigen auch an den Berliner Hochschulen, gibt es spannende Initiativen für sogenannte Quereinstiegsmaster, die müssen systematisch evaluiert werden. Das Programm, das an der HU Berlin jetzt im Oktober startet, kann nur deswegen evaluiert werden, weil auf unsere Initiative hin die Bertelsmann Stiftung Geld dafür bereitstellt, dass eine externe Evaluation durchgeführt werden kann. Darüber gewinnen wir wichtige Daten, wie erfolgreich es gelingt, in diesem Fall Studenten, die über keinen Lehramts-Bachelor-Abschluss verfügen, erfolgreich so zu qualifizieren, dass sie hinterher ebenso gut das Lehramt in der Grundschule ausfüllen können, wie grundständig Studierte.
Ich möchte einen weiteren Hörer mit in unsere Sendung nehmen, Herrn Schneider. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Ich weiß nicht, aus welchem Bundesland Sie kommen. Ich weiß nur, dass
NRW.
NRW.
Ich bin aus Köln, um genau zu sein.
Okay.
Ich hatte vorhin schon dem Redakteur gesagt. Naja, also bei mir ist Folgendes. Ich bin vom Beruf Apotheker. Ich habe also ein Staatsexamen mit der Approbation abgeschlossen. Es sind insgesamt 3 Staatsexamina, die ich gemacht habe. Das Pharmaziestudium ist ein einziges Studium, was mehr oder weniger aus 90% Chemie besteht. Instrumentelle Analytik, ganz viel Physik und Biologie noch dabei, also ist naturwissenschaftlich bis dort hinaus. Ich wollte mich für einen Seiteneinstieg als Lehramtler mal bewerben oder hatte mich beworben, weil einfach die Diskrepanz zwischen dem, was ich kann und dem, was mein Beruf im Alltag erfordert, einfach exorbitant hoch ist und mich das einfach frustriert und ich mich da einfach quasi mein Wissen weitergeben wollte. Dann hatte ich mich auf, da gibt es ja so verschiedene Programme, Louis, Verena oder Oliver oder so ähnlich heißen, die ist jetzt schon ein paar Wochen her, als ich das gemacht hatte. Ich habe wieder vergessen, wo man das so als Seiteneinsteiger sich anbieten könnte. Und ich habe einen Freund von mir, der arbeitet in so einer Kultusbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein. Er hat gesagt, ja, hier mit deiner Qualifikation, ich muss dazu sagen, ich habe noch so einen weiterbildenden Master gemacht in instrumenteller Analytik, Drug Research, Arzneimittelforschung nannte der sich. Also ich bin, meine Fächer waren gewesen, halt Physik, Chemie, Biologie und ich könnte auch Mathematik Sekundarstufe okay. 1 machen.
Aber es hat nicht geklappt, darauf wollen Sie hinaus.
Ich habe x Bewerbungen geschrieben. Der hat gesagt, schreib die Schulleiter an oder sowas. Die wissen halt immer am besten, was die machen. Okay, habe ich gemacht. Ich habe wirklich Ketten-E-Mails geschrieben. Ich habe da angeschrieben und alle gesagt, tut uns leid, kein Bedarf, auch in absehbarer Zeit kein Bedarf. Und da dachte ich mir, was ist denn hier los? Dann gab es dieses Programm, ich glaube Oliver hieß das, wo man dann als Seiteneinsteiger sich bewerben kann. Aber das waren dann so Sachen, ja, dann warst du mal so 2 Monate für 3 Tage die Woche an der Schule und dann mal hier. Das war halt nichts, worauf ich irgendwie eine berufliche Perspektive aufbaue. Könnte oder auch irgendwas Festes. Und man kennt ja immer wieder die Stories von Leuten, die halt zu den Sommerferien entlassen wurden. Und das war für mich genau der Einstieg in so eine Karriere. Und das war für mich absolut, kam überhaupt nicht in Frage halt. Ne? Und jetzt arbeite ich regulär in meinem Beruf weiter und dachte mir, das kann einfach nicht sein. Ich sagte mal, wir brauchen Lehrer und natürlich.
Vielleicht müssen Sie nach Berlin gehen.
Ja, vielleicht. Aber es wird auch gesagt, wir brauchen das in Köln, wir brauchen das ubiquitär überall. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass da Bedarf bestünde. Da dachte ich mir, okay, da ist halt der Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier aber eklatant auseinander.
Herr Schneider, jetzt haben wir leider keine NRW-Bildungspolitikerin hier in unserer Runde, aber vielleicht können Sie Herr Zorn was dazu sagen, woran das liegt oder warum manchmal sowas dann doch scheitert, weil die Qualifikationen scheinen ja sehr gut und sehr passend zu sein. Und Physik, Mathe, Chemie, das sind ja schon eher Mangelfächer.
Ja, das ist eben im Gespräch ja schon erwähnt worden. Ich kenne jetzt die spezifischen Programme in Nordrhein-Westfalen nicht gut genug, um das im Einzelnen bewerten zu können. Aber in der Tat ist sozusagen die Deklaration eines Mangelfachs durch das Kultusministerium in der Regel eine wichtige Voraussetzung, damit überhaupt solche Programme aufgelegt werden und damit man als Bewerber mit einer bestimmten Fächerkombination oder einem bestimmten Abschluss überhaupt in Betracht gezogen werden kann.
Frau Lind-Klinzing, welche Erklärung haben Sie für solche Geschichten, für solche Problematiken und wie kann man das lösen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich bin keine Sechsin, aber ich glaube, ich muss jetzt schon wieder Reklame für dieses Modell machen, mit dem ich mich auch näher beschäftigt habe und das offensichtlich besser als Oliver, Maria oder Lena funktioniert.
Vera.
Oder Vera, ganz genau. Wenn ich das sächsische Modell richtig verstanden habe, haben die ein modulares System letzten Endes aufgebaut. Und das würde bedeuten, dass unserem Hörer sehr wahrscheinlich bestimmte Dinge anerkannt würden und festgelegt wird, was er eben in der Phase der akademischen Nachqualifikation gegebenenfalls nachstudieren muss, bevor er sich dann, wie alle anderen Bewerber auch, um einen Referendariatsplatz bemüht. Also von daher, wenn die Lust immer noch besteht, vielleicht ist Sachsen Ihr gelobtes Land.
Herr Schneider, Sachsen, sind Sie noch in unserer Leitung?
Ich bin. Können Sie mich noch hören?
Ja, ich kann Sie noch hören. Okay. Sachsen, eine Lösung für Sie dann doch?
Prinzipiell schon, aber nee, ich will das gar nicht jetzt hier abqualifizieren. Oder Sachsen, was will ich denn im Osten oder sowas? Aber ich muss dazu sagen, ich habe hier halt meinen Lebensmittelpunkt und ich bin hier halt verwurzelt und dann wollte ich auch gerne in dieser Gegend halt wirklich bleiben halt. Ne? So vom Prinzip her, ob wenn ich jetzt aus Dresden anrufen würde, das war kein Problem halt. Ne? Hätte ich mich natürlich in Sachsen bestimmt beworben.
Aber halt, Sie sind jetzt erstmal frustriert und haben diese Idee jetzt.
Ich verstehe es halt nicht. Vielleicht habe ich da auch manchmal den Eindruck, dass selbst Sie in diesen Kultusabteilungen oder in Behörden nicht wissen, was bewirbt sich denn da bei mir? Apotheker, was kann der denn überhaupt? Ne? Wie sind da die Studienordnungen oder die Anforderungen um eine Approbation zu? Ich meine, das ist ja jetzt ein Staatsexamen, das ist ja quasi deutschlandweit geregelt, mehr oder weniger. Eigentlich nicht mehr oder weniger, sondern es ist geregelt, weil das definiert quasi letzten Endes auch der Paragraph 14 des Arzneimittelgesetzes, was man da alles können muss, um Apotheker zu sein. Und da kann man ja nachgucken, so nach dem Motto, okay, der kann dies, das und jenes halt. Ne? Man kann auch, die haben ja auch ihre Gesundheitsämter da arbeiten ja selbst auch Apotheker und Mediziner, die können einem sagen, und die sind ja meistens alle im selben Haus, ne, auf dieser Bezirksregierung.
Ich glaube, so läuft das nicht. Also so sehr tauscht man sich da nicht aus. Herr Schneider, aber ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen und ja, vielleicht klappt es ja dann doch nochmal. Ein weiterer Hörer ist bei uns in der Leitung, er ist Quereinsteiger, Herr Buchheister aus Baden-Württemberg. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Wie lebt es sich für Sie als Quereinsteiger? Sind Sie zufrieden?
Ich war vor 14, 15 Jahren Quereinsteiger, hab angerufen, weil Ihre Hörerin aus Nordrhein-Westfalen da so positiv berichtet hat aus ihrer Erfahrung als Schüler. Und bei mir war es halt die Erfahrung als Lehrer. Ich war damals, kam von der Uni im Ausland und war dann hier als Nebenlehrer eingestellt und fand das total klasse und war völlig begeistert, sowohl vom Fach ohnehin schon immer, Deutsch und Philosophie, als auch von den Schülern und so weiter. Dann habe ich Referendariat nachgemacht und ich finde, was die Hörerin berichtet und meine eigenen Erfahrungen bestätigen, ist, dass das, was man am Studienseminar macht, an Pädagogik, an Methodik, an Didaktik im Grunde vollkommen sinnlos ist. Also das ist der Beitrag, den ich zu leisten hätte. Das bestätigt sich auch in dem, was ich jetzt sehe, wenn ich meine von mir betreuten Referendarinnen und Referendare anschaue und die erleben das so ähnlich.
Das heißt, Sie sind sozusagen zufrieden mit Ihrem Wechsel. Von wo sind Sie gewechselt? Was haben Sie vorher gemacht?
Ich war an der Uni in England.
Ah, okay. Gut, dann war das Didaktische Ihnen aber auch nicht fern.
Ja, also damals an der Uni wurden wir nicht didaktisch ausgebildet. Das war einfach so, man wurde da halt den Studenten überlassen. Da gab es keine Didaktik. Und das hat mich auch damals sehr, sehr gewundert immer. Meine Frau war dann schon Lehrerin in Deutschland und da hat mich immer gewundert, dass es also immer mehr um Methodik ging und um Didaktik und relativ wenig ums Fach und so weiter. Wie auch immer, ich finde nur die ganze Diskussion und die Erfahrungen zeigen, dass diese Seminarausbildung ist das, woran es eigentlich krankt. Ich will das den Fachleitern und so weiter am Seminar überhaupt nicht vorwerfen. Das liegt einfach daran, was für Erfordernisse von oben kommen, vom Kultusministerium und dass dann immer die neuesten pädagogischen Säue durchs Dorf getrieben werden. Und das Ganze ist vollkommen sinnfrei, meiner Meinung nach.
Da gibt es sicherlich auch viel Widerspruch, aber was würden Sie Leuten empfehlen, die zum Beispiel in Berlin sich überlegen, als Seiteneinsteiger einzusteigen, loszulegen?
Ja, wenn die Begeisterung für das Fach da ist, dann ist es zunächst mal das Wichtigste. Man muss das Fach mögen, hat unser ehemaliger Direktor immer gesagt. Man muss das Fach mögen, man muss die Kinder mögen. Das ist das eigentlich Wichtige. Gut ist es natürlich, glaube ich, in meinem Fall und in vielen anderen Fällen, wenn man bereits eine gewisse Erfahrung hat, also wenn man mit 23 als Seiteneinsteiger anfängt, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wenn man schon älter ist, so wie ich damals, dann, dann kann das gut sein. Also ich habe es nie bereut und finde es einen ganz wunderbaren Beruf immer noch und auch trotz Seminar, das ich ja damals auch noch durchlaufen habe.
Herr Buchheister, vielen Dank für Ihre Erfahrung. Wir steuern jetzt so langsam auf das Ende unserer Sendung zu. Ich möchte noch einen Aspekt jetzt mit reinbringen, den wir schon ein bisschen angerissen haben. Es geht um den Studienplatzausbau, Frau Lynn-Klitzing. Sie haben das auch schon ein bisschen angedeutet. Was muss jetzt eigentlich passieren, damit wir nicht in 5 oder 10 Jahren sagen, ja, wir haben immer noch Lehrermangel?
Ja, also aus meiner Sicht klare Orientierung an den vorhandenen Zahlen, regelmäßige Aktualisierung, besserer Austausch in der Kultusministerkonferenz und in den Ländern selber entsprechende Verhandlungen, wie auch Herr Zorn das sagte, zwischen Kultus und Wissenschaft in dem Fall, Ausrufung von Studienplätzen und aus meiner Sicht immer mindestens 10% mehr als das, was wir rechnen, weil wir eben nicht davon ausgehen können, dass jede oder jeder das Studium bis zum Ende fertig macht. Vielleicht gibt es zwischendurch auch Alternativen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein höheres Studienplatzangebot als die regulären Zahlen sagen, die wir bräuchten, und auf gar keinen Fall weniger Studienplätze.
Mhm. Frau Remlinger, speziell für Berlin hat die Opposition, die CDU, jetzt ein Wohlfühlpaket für die Lehrerausbildung vorgeschlagen. Gesicherter Wohnheimplatz, Stipendium von 500 Euro, wenn man nach Berlin zum Lehramtsstudium kommt und danach mindestens 5 Jahre im Unterricht in Berlin unterrichtet. Halten Sie das für sinnvoll?
Ja, wir haben ja solche Modelle schon ein Stück weit. Also was Frau Lynn-Klitzing gesagt hat, Studienplatzausbau, das haben wir mit Regierungsantritt gemacht. Wir haben mit den Hochschulen vereinbart im neuen Hochschulvertrag, dass doppelt so viele Studienplätze für das Lehramt eingerichtet werden und dass davon auch 1000 Plätze allein für den Grundschullehramt vorgesehen werden müssen. Ich höre Sie jetzt übrigens nicht mehr.
Und ich bin noch da.
Wir haben eben den schon erwähnten Quereinstiegsmaster, dass wir also eben solche 500-Euro Stipendien für Studierende, die aus anderen Fächern kommen, also bis nicht Lehramtsfächern bis dato, dass sie dann einen Lehramtsmaster aufsetzen, das fördern wir finanziell. Ja, wir sind offen für wir machen Stipendienmodelle, wir sind offen für weitere Ausweitung dieser Stipendienmodelle, auf jeden Fall. Der Punkt, der mir noch wichtig wäre, ist im Hinblick auf die Diskussion zwischen dem Berliner und dem sächsischen Modell ist, wir werden unseres schon evaluieren und möchte auf die Gründe, warum sich die sächsischen und das unsere unterscheidet, nicht groß eingehen. Ich möchte nur, wenn wir schon mal bundesweit sprechen, sagen, ja, Berlin ist spät dran und wenn die anderen Bundesländer Chance haben, jetzt schon früher anzufangen, sowas aufzubauen, dann möchte ich Ihnen aus bitterer Berliner Erfahrung sagen, fangt jetzt an.
Herr Zorn, es gab ja auch Phasen, in denen zu viele Lehrer ausgebildet werden. Wie lässt sich verhindern, dass wir in 15, 20 Jahren sagen, oh, top ausgebildete Lehrer, die müssen jetzt als Quereinsteiger, was weiß ich, in den Medien- oder Apothekerberuf starten? Wie lässt sich das verhindern?
Ja, also diese langfristigen Wellenbewegungen zu durchbrechen, die haben wir ja bei den Lehrkräften genauso wie bei den Schülern. Ja? Also wir haben jetzt viel Geburten, weil die Kinder der Babyboomer jetzt selber Kinder kriegen. Ja? Und bei Lehrkräften ist es so, dass wir einen überproportional hohen Einstellungsbedarf haben, weil historisch vor 35, 37 Jahren sehr viele Lehrkräfte gemeinsam eingestellt wurden in einer Mangelsituation, die dann alle zeitgleich in den Ruhestand gehen. Da hilft das, was Frau Lynn-Klitzing angeregt hat, nämlich über Bedarf einzustellen und jedes Jahr eine Bestenauslese zu praktizieren. Das einzige Bundesland, das das nach meinem Kenntnisstand historisch relativ konsequent befolgt hat, ist Bayern. Die konnten sich das auch schlicht leisten. Das ist dann auch eine finanzielle Frage. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, wir brauchen definitiv bessere Daten. Und zwar nicht nur Daten, was die Schülerzahlentwicklung angeht, sondern auch, wie viele Studierende brechen ihr Studium ab des Lehramts? Es gibt keine Studienverlaufsstatistik bislang, die das verlässlich für alle Bundesländer und alle lehrerbildenden Hochschulen abbildet. Mhm. Es gibt auch keine einheitlichen Zahlen über die Einstellungspraxis der Länder. Also sprich, wie viele Stellen bleiben denn dieses Jahr zu Beginn des Schuljahres unbesetzt in Deutschland? Nur wenn ich das weiß und auch weiß, wie sich dieses Loch über Jahre möglicherweise kumuliert, kann ich erst verlässlich Aussagen darüber treffen, wie sich dadurch die Arbeitsperspektive von Studierenden verändert. Ansonsten werden alle Versuche, solche Schweinezyklen zu verhindern, Makulatur bleiben.
Frau Riegel, ganz kurz zum Schluss. Sie sind jetzt in die 12. Klasse gestartet, machen übernächstes Jahr Abi. Könnten Sie sich vorstellen, Lehrerin zu werden?
Nein, kann ich nicht. Es tut mir sehr leid, es so zu sagen. Ich merke, also erstens kann ich nicht erklären, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt dahinter. Ich habe das Gefühl, für viele in meinem Alter ist der Lehrerberuf nicht so attraktiv, wie es vielleicht sein sollte. Es wird einem nicht wundervoll vorgelebt, es wird einem nicht gesagt, hey, ihr könnt wirklich was erreichen. Lehrerberuf wird eher etwas Negatives, vielleicht sogar Nerviges dargestellt.
Das heißt, wir müssen noch weiter über den Lehrerberuf und die Lehrerausbildung diskutieren. Genau. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an Susanne Lind-Klintzing vom Deutschen Philologenverband, Johanna Huber, Quereinsteigerin an einer Berliner Sekundarschule, Luisa Regel, Landesschülerausschuss Berlin, Dirk Zorn, Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung und Stefanie Remlinger, Bildungspolitikerin der Grünen in Berlin. Und das war's von uns, von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.